Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 89, Sommerhits. Hallo Christian, grüß dich. Du bist gerade frisch aus dem Kurzurlaub zurück.
Ja, von einer kleinen Hochseeinsel mit phänomenal atemberaubenden Handyempfang. Ich war ganz geflasht.
Echt? 5G auch da auf Helgoland?
5G und Geschwindigkeiten und Bandbreiten, da träumst du von. Also da ist das Braunschweiger Funknetz echt Dreck gegen.
Also da gilt das, was man vor ein paar Jahren gehört hat, mit bis an die Milchkanne Highspeed-Internet auf der Insel ist es Realität.
Ja, auch wirklich die Downloadraten. Also muss man sagen, ich war schwer beeindruckt.
Und wir haben heute ja so ein sommerliches Potpüree mit verschiedenen News aus Digitalien zusammengestellt. Und auch in der ersten News geht es ja um rasantes Internet. Man hat ja in Braunschweig jetzt auch gerade gesehen, es wird ja überall an Glasfaser gewerkelt. Aber das war ja teilweise noch nicht so ganz Highspeed-mäßig. Jetzt wurde nochmal der Nitro-Gang eingelegt.
Naja, also ich sag mal, der Ausbau in Form des Nitro-Gangs, der läuft natürlich noch mehr oder weniger schleppend. Also es gibt einige Stadtteile, die haben es schon, einige haben es noch nicht. Wer aber Glasfaser hat, sollte mal gucken und vor allem, wer Kunde der Telekom ist, sollte bei Glasfaser gucken. Denn im Juli hat die Telekom neue Tarife rausgepackt. Und das hast du ja vorher von den Tarifen kannten, das war ja diese, ich sag's immer so gerne, DSL-Manier. Größerer Upload und extrem bis zu einem Zehntel oder so nur im Upload. Und alle Leute, die ja mit digital ein bisschen mehr machen, als immer nur Netflix gucken, die wissen natürlich einen höheren Upload zu schätzen. Und da hat die Telekom massiv nachgebessert. Und mittlerweile ist das Verhältnis nicht mehr, wie gesagt, 1:10 oder so etwas, sondern es ist halbiert. Beispielsweise ist der mittlere oder der fast schon zweithöchste Tarif bei denen mittlerweile mit 600 Mbit im Downstream und 300 Mbit im Upstream. Das war vorher der 500:100 Tarif und das macht sich echt schon bemerkbar. Und ich habe es selber am eigenen Leib durch, Bestandskunden können in den besseren Tarif wechseln, wenn gleich mal das Geld gleich bleibt, beziehungsweise sie ein bisschen was drauflegen, dann geht die Mindestvertragslaufzeit dann wieder für 24 Monate, aber wechseln ist unter Umständen überhaupt gar kein Problem.
Genau, also aus deiner Sicht würde es sich lohnen, mal auf die Glasfasertarife zu schauen, auf jeden Fall. Man sieht auch an der Preisstruktur, das ist auch sehr kompatibel mit der DSL-Preisstruktur. Ne? Der 600er Glasfasertarif monatlich ungefähr 60 Euro und der 300er mit immerhin auch 150 Mbit Upload und 300 Mbit Download 50 Euro im Monat. Das ist ja wirklich DSL-Territorium. Da bezahlt man ja auch locker 40 Euro für eine 100er DSL-Leitung.
Ne? Eben, genau. Und bei Glasfaser kannst du dir halt auf jeden Fall sicher sein, dass du diese Upload-Raten erstens auch bekommst und zweitens, dass sie auch konstant sind. Also nicht wie im DSL-Netz, wo man halt abends merkt, wenn alle drin sind, dass es im Kupfernetz zu Schwankungen kommt. Das hast du im Glasfasernetz absolut nicht.
Und bislang deine Langzeiterfahrung oder Mittellangzeiterfahrung alles stabil?
Super. Ich hatte keine Probleme, keinen Netzausfall bisher. Es läuft einfach durch und wie gesagt, die Bandbreiten erreicht er jedes Mal.
Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass der Ausbau auch weiter voranschreitet und dass mehr Leute dann in den Genuss kommen. Oder vielleicht muss man dann auf Helgoland ziehen, da ist man vielleicht früher noch mit Glasfaser angebunden.
Das war Mobilfunk. Ich weiß nicht, wie der Glasfasertarif oder ob Helgoland grundsätzlich Glasfaser hat, aber dadurch, dass der Funkmast ja sehr potent auf der Insel zu sehen ist und steht, merkst du das halt.
Genau. Ja, wir werden die Sache auf jeden Fall beobachten. Dann haben wir ja Juli und es wurde ja schon seit längerer Zeit gemunkelt. Im Juli ist ja wieder der Prime Day für alle Amazon-Fans. Da kann man wieder Schnäppchen machen. Und traditionellerweise stellt Amazon ja auch immer ein paar neue Geräte vor. Und da kommt was Neues aus der Alexa-Familie, Christian.
Genau, es gab früher mal den Echo Spot, viele kennen ihn noch, das war so eine kleine, so eine runde Kugel, wo vorne so ein Stück abgeschnitten war mit der ersten Kamera und so einem kreisrunden Display. Hatte ich auch und das war so die kleinste, ja, so eine Mischung aus Wecker und Videokonferenzlösung, was man vielleicht auch den Eltern zu Hause auf den Tisch stellen konnte. Und das Ding kriegt ein Revival, weil es in der Zwischenzeit so ein bisschen verschwunden. Dann waren die Echos mit der Kamera eher so viereckige, brotkastenförmige Kisten oder halt dann gleich ein Spiegel oder so ein ganz großes Teil. Und wie gesagt, dieser kleine, kompakte Faktor, so halbkugelig, kommt wieder, nämlich der Echo Spot. Und das Spannende ist, dass Amazon halt jetzt sagt, wir bauen keine Kamera ein, sondern sie propagieren das so ein bisschen eher so als in Richtung den Radiowecker der Zukunft, weil ja auch immer mehr Leute Internetradio hören und gar nicht mehr auf UKW oder ähnliches angewiesen sind. Ja, finde ich einen spannenden Move.
Genau, und diese Kamera, die automatisch aktiviert werden kann, die ist nicht vorhanden. Das ist ja vielleicht auch für die Privatsphäre ganz zuträglich. Genau. Ne? Genau. Für die Leute, die da Verfolgungswahn hatten. 2018 ist die erste Version auf den Markt gekommen. Also schon eine ganze Zeit her. Da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Ja, Christian, du bist ja auch noch fleißiger Pixel-Nutzer. Wir beide sind ja im Google-Smartphone-Universum unterwegs. Und du glaube ich schon vorher, aber ich bin mit dem Pixel 6 eingestiegen. Und das war ja die erste Pixel-Generation mit Googles eigenem Tensor-Chip. War ja große News darum und dass Google den selbst entwickelt hat. Ich glaube, Samsung steckt da aber dahinter. Ne? Google hat den entwickelt, aber Samsung stellt das Ganze her. Und traditionellerweise steht ja jedes Jahr eine neue Android-Version an. Wir sind aktuell bei 14. Im Herbst kommt die 15er Android-Version. Und die soll wohl nur noch auf den Tensor-Chips laufen. Aber war, glaube ich, zu erwarten, oder?
Genau, also es geht wohl darum, dass wir diese ganzen KI-Features den Tensor-Chip brauchen, beziehungsweise die Secure Enclave, die halt auch in diesem T-Chip oder TM-Chip heißt er, glaube ich, bei Google verarbeitet wird. Und deswegen, ja, soll es halt praktisch nur auf den Tensor-Geräten laufen. Geräten laufen. Halt auch in unterschiedlicher Form. Also das Pixel 6 kriegt natürlich noch Android 15, aber halt nicht alle KI-Features unbedingt durchgereicht. Die moderneren Geräte können das. Das sehen wir bei Apple, bei iOS halt auch so. Da ist die Abwärtskompatibilität mit der Grundbetriebssystem-Software noch sehr, sehr weit. Also selbst das XR und XS, also richtig alte Schinken, kriegen das noch. Aber halt die KI-Features halt nicht. Was ich hier auch spannend finde, ist, dass sie halt natürlich damit relativ rigide den Drittanbietern, also auch den Samsung und Co., so ein bisschen das Licht ausknipsen.
Ja.
Und da sehr rigoros sind. Und auch spannend, es gibt irgendwo oder auf der Gerüchteküche, dass das Pixel 9 wird jetzt irgendwie schon im August vorgestellt und nicht erst im Oktober. Also sie wollen noch vor dem iPhone-Start wohl das Pixel präsentieren, um dieses Hype-Thema AI nochmal mehr zu featuren.
Gibt ja, glaube ich, schon gefühlt seit Januar geleakte Bilder. Also ich glaube, eine große Überraschung wird das Ganze nicht.
Mal gucken. Nee, aber also mir gefällt's. Also ich mag dieses etwas rundere Kameraelement hinten. Ja. Finde ich nicht schlecht.
Genau, hat so ein bisschen iPhone-Ästhetik. Ne? Ich weiß gerade nicht mehr welches, aber irgendwie eine Generation, 10, die sah sehr ähnlich aus. Genau. Ich glaube, jetzt ist auch schon eine Android 15 Beta draußen. Also wenn ihr mutig seid, dann könnt ihr euch die Beta-Version schon mal installieren und ein bisschen damit rumspielen. Ja, und es wird ein neues Feature auch für die Google-Kamera-App kommen. Man kann sich nämlich demnächst per KI in Gruppenfotos reinrechnen lassen als Fotograf. Das ist ja immer das Problem eines Fotografen. Der macht immer schöne Bilder, schöne Gruppenbilder, aber selber ist er natürlich, außer er benutzt einen Selbstauslöser, nicht in dem Foto drin. Und auf Googles Pixel 9 wird dieses Feature Add Me eingeführt werden. Mal gespannt, ob das auch auf den älteren Geräten kommt, aber eigentlich ist Google ja oft dabei, das zumindest auf die Vorgängergeneration noch umzumodeln. Ne?
Also so wie Sie es beschrieben haben, habe ich es verstanden, dass praktisch die beide Kameras zeitgleich genutzt werden, also die Frontkamera und die hintere Kamera, und dass er quasi dadurch es halt zusammenrechnet, weil der Fotograf wird dann ja noch sein. Es könnte eventuell, kann ich mir vorstellen, dass sie halt sagen, es muss halt diese Best-Picture-Kompatibilität haben, dass er halt mehrere Bilder schießt und dann halt zusammenrechnet, wie könnte das Gesicht halt passen, weil wenn er dann ja halt na, wie soll ich sagen, vor der Kamera dann da rumfummelt oder irgendwie noch so Einstellungen macht und dann nur so halb im Display ist, wird es natürlich schwierig. Also von daher muss man mal gucken, wie er das dann tatsächlich macht. Oder du hast an dem Tag eine andere T-Shirt-Farbe an als die gespeicherten Selfie-Aufnahmen. Das könnte halt so die Schwierigkeit sein. Aber grundsätzlich viel spannend.
Hast du schon ein Beispielbild gesehen? Ich irgendwie noch nicht. Nee, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Sieht vielleicht komisch aus, aber vielleicht lassen wir uns auch positiv überraschen.
Kannst du dich noch an deinen OnePlus-Moment erinnern, Markus?
An das OnePlus One, das möchtest du bestimmt ansprechen. Ja. Genau, lange ist es her. Ich glaube 2013 oder 14 ist es auf den Markt gekommen, war mein erstes Smartphone. Vorher hatte ich nur diesen iPod Touch, wo man ja nicht mit telefonieren konnte. Und dann kam eben OnePlus um die Ecke. Ne? Die haben sich ja als Flagship-Killer vermarktet. Ich glaube, 299 Euro hat das OnePlus One gekostet. Und da war ja das Spannende, man hat das nur auf Einladung bekommen. Also wenn jemand das Gerät schon gekauft hat, dann hat er immer so Einladungscodes bekommen und die konnte er dann weitergeben. Und dann konnte man selber, wenn man so einen Code bekommen hat, eben auch dieses Gerät kaufen und war eben wirklich günstig. Und eben, wie gesagt, um die 300 Euro und die neuesten Komponenten, schnellster Prozessor damals und so weiter und so fort. Genau.
Und diese Raptor Sandstein
Optik, genau.
Ja, und diese Rückseite, die so griffig war.
Genau, und dann besonderes Android Cyanogen Mod, ne, gibt's ja heute nicht mehr, genau. Und ja, aber die Zeiten sind natürlich bei OnePlus lange vorbei.
Genau, aber es gibt einen anderen neuen Stern am Horizont. Wir haben, glaube ich, ich glaube, es ist schon fast wieder 2 Jahre her, mal von Nothing berichtet, Nothing Phone. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, das war dieses Telefon mit diesen LED-Ringen hinten drin, diesen Glyphen.
Das Disco-Phone sozusagen.
Genau. Und mittlerweile hat Nothing eine Ausgliederung, eine Tochterfirma gegründet, die heißt CFM.
CMF.
CMF.
Color, Material and Finish.
Genau. Und CMF bringt ein neues Phone auf den Markt, was uns gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, flasht. Weil ihr kriegt es sogar bei Amazon, habe ich gerade nochmal parallel hier gerade recherchiert, sogar im Vorbestellen für 199 Euro. Der Release soll 239 Euro sein und das ist für ein Android-Smartphone, was ziemlich gute Sachen unter der Haube hat, echt ein spannender Preis. Weil, was macht dieses Telefon so besonders?
Es blinkt nicht.
Ja, gut, das könnte man jetzt so sagen, es blinkt nicht. Es hat halt das CMF Phone 1 hat halt einen ziemlichen Industrial Look. Also man kann mit dem Schraubenzieher tatsächlich dann im Gerät rumschrauben, einen Griff dran machen, eine Hülle. Also es ist ein bisschen modular. Hat halt 2 Linsen, 128 GB Speicher, 8 GB RAM mit einem Booster, eine 50 Megapixel Sony Cam, bekommt Nothing OS 2.6 und hat 120 Hertz. Also 120 Hertz für bei Amazon 199 Euro habe ich bisher noch nicht gesehen.
Genau, und für den Alltag ist das wahrscheinlich vollkommen ausreichend, die Leistung, die dieses Gerät liefert, ne?
Genau, also ich glaube, 80% der Bevölkerung wird mit diesem Gerät völlig problemlos arbeiten können.
Ja, und wirklich ein spannender Ansatz, ne? Da sieht man auf diesem Bild zum Beispiel so eine Halterung mit einem Karabinerhaken, ist das, glaube ich, kann man per Schraube dran schrauben. Dann so ein kleiner Ständer, dann kann man das Phone so schräg auf den Tisch stellen, um Videos zu gucken beispielsweise. Ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, wie mit diesen Lichtern, die, glaube ich, aber kein Mensch brauchte und genutzt hat, aber das ist vielleicht wirklich praktischer als diese Lichter.
Ja, wobei, du wirst jetzt lachen, diese Glyphen haben tatsächlich beim Fotografieren als großen Blitz eine Wirkung gehabt.
Okay.
Und sie haben natürlich beim Videos drehen nachts, hattest du gleich deine Videoleuchte mit.
Ja, genau, das ist eine clevere Funktion, aber die Signale, da guckt doch kein Mensch hin. Ne? Da ist, glaube ich, einfacher akustisch oder einfach aufs Display zu gucken.
Genau. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut mal nach, CMF Phone One, 6,67 Zoll, 120 Hertz, 2000 Nits. In 4 mm gefertigt, 8 Kerne und 16 GB Max RAM. Das ist schon eine Hausnummer für den Preis.
Genau, auf jeden Fall. Ich brauche gerade kein neues Smartphone. Ich bin ja noch glücklich mit meinem Pixel. Aber ich habe gesehen, CMF, die haben auch noch andere Produkte, wie zum Beispiel eine Smartwatch für 69 Euro. Und meinst du, die taugt was?
Ich also ich sag mal so, alle die Medien sind gerade voll über CMF-Produkte und ich habe mal diese Kopfhörer von denen, die so ein bisschen Earbuds-like sind, gehört, die waren jetzt nicht schlecht. Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, völliger in Anführungsstrichen China-Müll oder sowas, kommen aber natürlich nicht mit Noise-Canceling und Co. an diese ganzen anderen ran. Aber für den Preis finde ich sie sehr, sehr gut. Also ich fand die Nothing Phones auch schon, oder Nothing Buds, fand ich auch schon hervorragend. Also für Noise Cancelling damals 199 Euro. Ich habe, das waren die AirPods echt Dreck gegen, muss man einfach sagen. Und was ich hier halt spannend finde, ist bei der Watch, dass sie in dieselbe Richtung gehen, eine Smartwatch zu präsentieren, die aber nicht halt so beschnitten ist, sondern die halt für eine Android-Smartwatch schon der Pixel Watch an einigen Stellen Parodie bieten kann, aber natürlich immer Preis und Leistung abgespeckt. Und durchaus für jemanden, der sagt, naja, ich weiß nicht, ob ich mit so einer Smartwatch grundsätzlich warm werde und einfach mal probieren möchte, finde ich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt attraktiv. Und gerade in der Kombination mit dem Phone kann das eine sinnvolle Ergänzung sein.
Ja, und sieht auch recht schick aus, ne? Schwarze Bänder oder so knallig orange, ne? Sieht auf jeden Fall nach was aus. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Nothing und damit eben auch CMF basiert ja auf einer Idee von dem OnePlus-Gründer, oder?
Richtig.
Liege ich da falsch?
Genau. Ja, das ist so ein Startup aus der Gründer von Spotify, der Gründer von OnePlus, ich glaube auch der Designer vom iPod damals, sind mehrere zusammen also getan. Casey Neistat, der ist auch mit dabei.
Okay.
Und die haben praktisch das Ganze gegründet. Und du kannst ja Nothing eigentlich auch nur online bestellen. Mhm. Und manchmal haben sie so Pop-Up-Stores. Aber du kannst nicht in dem klassischen Telekom-Shop oder Vodafone-Shop gehen und sagen, ich hätte Nothing-Phone zu meinem Vertrag. Seltenst, aber nicht, es ist keine Standardware.
Ja, aber wenn ich das höre, so um die 200 Euro für so ein Smartphone, da überlegt man ja doch, dass dann die etablierten Marken eigentlich viel zu viel für die Smartphones verlangen, oder?
Na, ich glaube halt, also ich sag mal so, der klassische Handyvertragskunde, der geht halt in seinen Providerladen und sagt, ich hätte gerne ein neues Telefon, dann fragen sie, was hast du vorher gehabt? Dann ist die Antwort, ich hatte vorher ein Samsung Dix und dann bleibst du bei Samsung, weil sie halt mit Samsung halt die größten Margen machen und halt die größten Geräte vorbestellen und abnehmen.
Ja.
Und ich glaube, wie heißt das so schön, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Die Leute bleiben dabei. Die bleiben bei einer Marke, weil sie halt meinen, die Menüführung, das ist Gewohnheit. Mhm. Und deswegen wechseln sie nicht. Ich sage mal, ein Handywechsel ist wahrscheinlich genauso für viele ein Wagnis, wie den Stromanbieter zu wechseln.
Ja, und man gewöhnt sich ja super schnell dran. Und das Nothing OS, so wie ich deine Erfahrungen kenne, ist das ja auch relativ clean, so wie Google das auch verbaut. Ne? Da sind nicht so viele Spielereien drin.
Stop genau. Android.
Ja, genau. Die Schrift ist vielleicht ein bisschen anders und so ein paar Menüpunkte, aber generell ist es relativ clean. Und das will man ja eigentlich auch haben, üblicherweise. Genau, Windows, Christian. Du bist ja nicht so der Windows-Nutzer. Nicht so der Windows-Fanboy, aber du nutzt es bestimmt auch hin und wieder.
Ich muss es nutzen.
Ja.
Ich habe mich bei der News, die T3N uns bereitgestellt hat, musste ich so ein bisschen lachen, weil die Überschrift ist so ein bisschen 40 Jahre später. Wir leben mit dem Bug seit 40 Jahren und jetzt hat Microsoft es geschafft, es zu fixen und eine Lösung bereitzustellen. Markus, was hat 40 Jahre gedauert?
Ja, es geht um eine meiner Lieblings-Apps. Die habe ich immer, das ist immer eine App, die ich mit als erstes an meine Taskleiste anpinne, nämlich der Windows Editor. Also nicht irgendwie Word oder WordPad, gibt es glaube ich nicht mehr jetzt. Der Windows Editor, einfach der stinknormale Texteditor, den benutze ich total oft.
Echt?
Und der größte Anwendungsfall, ich will Formatierungen aus dem Text, den ich irgendwo von der Webseite kopiere, rauslöschen. Dann kopiere ich den Text immer einmal in den Editor und kopiere ihn da wieder raus und dann ist es einfach nur blanker Text ohne irgendwelche Formatierung. Und wenn ich das dann irgendwo einfüge, dann ist der Text nicht irgendwie bold oder kursiv, sondern wird einfach so eingefügt, wie man es haben möchte. Gibt natürlich auch einfachere Lösungen. Vielleicht noch ein Bonus-App-Tipp an dieser Stelle. bevor wir zu unseren richtigen App-Tipps kommen. Es gibt die sogenannten Windows oder Microsoft Power Toys. Die gab es schon mal in den 90ern und vor ein paar Jahren haben sie die wieder eingefügt oder eingeführt und man kann die installieren aus dem Microsoft Store. Und da gibt es eine praktische Funktion, wo man eben über ein spezielles Tastenkürzel, ich glaube es ist Steuerung Shift V statt Steuerung V, wenn man normal einfügt, kann man eben Windows dazu zwingen, Text ohne Formatierung einzufügen. Also das ist auch eine Lösung, wenn man nicht diesen Umweg über den Editor gehen will. Aber jetzt lohnt sich vielleicht der Umweg über den Editor noch umso mehr, denn wie Christian ja schon angedeutet hat, gibt es jetzt eine tolle neue Funktion im Editor, nämlich eine Rechtschreibprüfung.
Ja, man glaubt es nicht. 40 Jahre später kann man die Grammatik und die Rechtschreibung prüfen lassen.
Ja, das unfassbar. Ist doch eine Sensation. Ich habe vorhin noch ausprobiert, ich habe es schon. Du auch?
Ja, da ich halt hauptsächlich nicht mit dem Windows-Rechner...
Du hast es noch nicht ausprobiert.
Nee, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber...
Ja, aber ist mir vorher auch gar nicht aufgefallen, dass es das gar nicht gibt. Also ich habe es auch nicht vermisst.
Du hast jahrelang schlechte Texte kopiert.
Ja, genau.
Dir ist es gar nicht aufgefallen.
Ja, aber ich hoffe natürlich, im letzten Jahr war das, meine ich, da hat Microsoft ja die Tabs eingeführt beim Editor. Da kann man ja auch mehrere Dokumente jetzt gleichzeitig öffnen und ein paar andere Features. Ich hoffe ja nicht, dass das dem Editor so geht wie dem Edge-Browser, dass der irgendwann so viele Funktionen bekommt, dass man den gar nicht mehr wiedererkennt. Aber sowas können sie von mir aus einfügen.
Also wie gesagt, ich habe den Editor nie wirklich hardcore genutzt. Bei den Windows-Geräten, die ich bisher genutzt habe, war immer klassisch Word drauf und ich habe dann eigentlich alles immer mit Word gemacht, aber Editor ist für mich eine völlig fremde Welt.
Ja, fürs normale Schreiben ist ja Word auch am angenehmsten, da gebe ich dir ja auch recht. Aber so für einfache Sachen ist der Editor ganz praktisch. Aber die Rechtschreibprüfung, so wie ich den Artikel der Kollegen von T3N verstehe, der wurde nur auf Windows 11 aufgemöbelt mit der Rechtschreibkorrektur. Also unter Windows 10 muss man irgendwie entweder gut in der Schule aufgepasst haben oder irgendeine andere Rechtschreibprüfung bemühen.
Dann sind ja unsere ganzen Windows 7 und 98 NT-Nutzer und Co., die es noch auf dieser Welt gibt, so ein bisschen ausgeschlossen.
Das stimmt. Ja, und dann gibt es ja noch was Neues im Windows-Universum. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Wir haben ja schon vor 3 Jahren über die neuen Apple-Chips gesprochen, die ja jetzt allgegenwärtig sind. Apple hat ja neue, eigene Prozessoren entwickelt, die M-Prozessoren, die jetzt in der 4. Generation schon langsam auf den Markt kommen.
Im neuen iPad sind die M4 drin, beziehungsweise eigentlich haben sie ja schon vorher angefangen, weil die A-Prozessoren in den iPhones ist ja auch eine Eigenproduktion von Apple.
Okay, das stimmt, das basiert ja darauf.
Genau, ganz früher waren die ja noch bei Snapdragon und Co., also haben sich die klassischen Prozessoren bedient und haben dann ja schon vor, glaube ich, 8, 9 Jahren oder irgendwann sind sie ja umgestiegen mit der A-Reihe. Ich glaube, das hat angefangen mit dem iPhone
4 vielleicht.
4, 5, irgendwie so, ja.
Auf jeden Fall haben wir ja schon öfter über die neuen MacBooks und iPads gesprochen, dass eben durch diese eigenen Apple-Chips die Akkulaufzeit vor allem total gut ist, die Leistung ist total gut und das liegt eben daran, dass diese Apple-eigenen Prozessoren auf dieser sogenannten ARM-Architektur beruhen. Also das sind quasi die gleichen Chips, wie wir die auch in Smartphones finden. Qualcomm zum Beispiel mit den Snapdragon-Prozessoren, die sind ja in vielen Android-Smartphones vertreten. Und das Spannende ist jetzt, Qualcomm hat jetzt den Snapdragon X Elite Prozessor vorgestellt und der ist nicht für Smartphone, sondern für Laptops und Tablets entwickelt. Und das ist natürlich jetzt eine große Konkurrenz für die Apple-Geräte. Vorher gab es sowas noch nicht im Windows-Universum oder nicht so gut. Microsoft hat vor ein paar Jahren schon mit ARM Geräten experimentiert. Es gab das Surface RT, wenn du dich dunkel erinnerst.
Ich habe noch eins.
Das ist, glaube ich, aber schon, das war zu Windows 8 Zeiten.
Ja, das war diese Kacheln und da ging eigentlich, kannst du keine Apps drauf installieren oder nur Apps, keine Software.
Genau, diese modernen Apps aus dem Store, genau. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon 12 Jahre her, war ein totaler Mega-Flop, auch durch das UI, was Microsoft in Windows 8 eingeführt hat. Die Geräte waren super langsam, denn das habe ich hier gerade stehen, hat Microsoft vor 3-4 Jahren eine Surface-Reihe auf den Markt gebracht. Das Pro X, das hat auch einen ARM-Prozessor drin, für den Alltag brauchbar, aber für speziellere Anwendungen ist es natürlich ein bisschen langsam und man kann nicht alle Apps drauf laufen lassen. 64-Bit geht zum Beispiel nicht, wenn man irgendwelche speziellen Anforderungen hat. Guckt man da in die Röhre. Jetzt aber, wie gesagt, dieser Snapdragon X Elite Prozessor. Jetzt sind die ersten Geräte wie das Surface Laptop 7 auch damit auf den Markt gekommen. Und die ersten Tests sind wirklich vielversprechend, was ich so gehört habe. Akkulaufzeit von jenseits der 20 Stunden, wenn man das Gerät nicht allzu sehr beansprucht, oder Gaming-Laufzeiten von 5 Stunden. Das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn man so die Vergleichstabellen sich anguckt, da liegen die Geräte sogar über den Leistungen der Apple M-Geräte. Also wirklich eine spannende Konkurrenz, vielleicht, die da demnächst auf uns zurollt.
Also den Formfaktor von einem Surface finde ich nach wie vor gut. Ich frage mich aber tatsächlich, 20 Stunden Akkulaufzeit. Also ich sage immer, alles, was über 12 Stunden geht, ist gut. Aber wenn es 12 Stunden sind, reicht es eigentlich auch, weil du arbeitest in der Regel ja vom Arbeitstag her selten länger. So. Also, ne?
Ja, aber die Tendenz ist auf jeden Fall gut. Ne?
Ja, man muss halt tatsächlich auch sehen, diese 12 Stunden oder diese 20 Stunden, die rechnen sie ja immer nicht, wenn du da Videos renderst und Höchstlast fährst. Dann bist du nämlich auch am Ende bei vielleicht 6 oder so.
Ja.
Sondern wenn du ein bisschen surfen, ein bisschen Mail und mal ab und zu kommt eine Push-Notification rein. Das sind ja dann die gerechneten 20 Stunden. Ne?
Genau, aber so benutzt man den Rechner ja meistens. Ne? Im Idle-Modus hin und wieder meine Webseite aufrufen. Bei meinem Windows-Laptop mit Intel-Prozessor, wenn ich den voll auslaste, da hält der Akku vielleicht 1 oder 2 Stunden durch und dann muss ich den an die Buchse stecken. Das haben die Intel-Prozessoren eben nie geschafft. Und deswegen setze ich da eigentlich relativ viel Hoffnung in diese Geräte. Wie gesagt, von Microsoft und vielen anderen Herstellern sind jetzt entsprechende Geräte schon vorgestellt worden. Sieht alles sehr vielversprechend aus und preislich ist es natürlich auch vergleichbar mit den Apple-Geräten. Da wird man auch schnell mal 1,5 oder 2.000 Euro los. Ja. Aber für ein Gerät, was man eben viel nutzt und in seinem Arbeitsalltag integriert, ist es ja okay. Ne? Also da müssen wir auf jeden Fall gucken, was sich da in diesem Bereich tut. Im Sommer macht man ja auch viele Fotos. Hast du bei deinem Kurztrip auch viele Fotos gemacht?
Ja, habe ich. Tatsächlich.
Und die will man ja auch bearbeiten irgendwie. Das kann man auf seinem Handy machen oder am Computer. Ich bin ja der Adobe-Nutzer, wie du ja weißt. Aber wenn man ja dieses Abo nicht haben will und dafür nicht bezahlen möchte, da gibt es ja eine Alternative. Und die heißt wie?
Affinity.
Du benutzt es ja regelmäßig, ne? Wie ist da so deine Langzeiterfahrung mit?
Also, wie gesagt, ich bin kein Grafikdesigner und das, was ich damit mache, Bilder freistellen etc. pp., meine Adobe-Datei aufmachen, funktioniert wunderbar. Und ich finde halt dieses Modell, was Affinity hatte oder hat, immer noch hat, ich hoffe nicht, dass sie es abgeben, weil sie wurden ja von Canva gekauft, haben wir letztens ja schon berichtet, finde ich halt sehr, sehr gut. Und ich habe tatsächlich das Paket auf allen Geräten, also unendlich viele Geräte, wie ich haben möchte, auf iPad, auf Windows, auf Mac. Ich kann das halt überall installieren und das läuft. Also ich habe das Paket.
Genau. Ich muss es jetzt auch mal ausprobieren, denn ich habe gelesen, man kann es jetzt demnächst oder aktuell schon für 6 Monate kostenlos testen. Das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Sonst ist ja Testphase 14 Tage oder 30 Tage, jetzt sogar 6 Monate.
Und wenn du dann von Adobe entsozialisiert wirst, Markus, das wäre ja der Hit.
Nein. Aber jetzt habe ich schon so viele Lizenzen gekauft, da komme ich nicht so schnell von weg.
Sie haben dich angefixt.
Der Schnäppchenjäger ist unterwegs. Ja, aber vielleicht ist es ja eine gute Alternative und ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht sind ja auch Funktionen dabei, die man bei Adobe nicht hat und die man da vielleicht dann nutzt.
Ja, ich glaube, also wer praktisch noch völlig unbeleckt ist auf dem Bereich und einfach eine App, also so klassische Photoshop-Alternativen und Co. sucht, der kann sich das angucken und wer halt Gelegenheit-Nutzer ist, feuerfrei.
Genau. Es gibt ja 3 verschiedene Apps, ne? Affinity Designer, Photo und Publisher. Also quasi wie Adobe Photoshop, Illustrator und InDesign. So würde ich mir das denken. Ne?
Genau.
Genau. Und ja, es gibt ja viele gute, kostenlose Alternativen. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. DaVinci Resolve für die Videoeditoren ist ja auch vollkommen kostenlos. Naja, Affinity ist nicht vollkommen kostenlos, aber auf jeden Fall preisgünstiger als Adobe. Und wenn man dann noch eben Videoschnitt machen will, lädt man sich eben DaVinci Resolve und dann ist man eigentlich gut ausgestattet.
Genau. Ne? Beziehungsweise es gibt ja auch sehr viele Cloud-basierte Dienste, die halt in der Cloud rechnen, die man halt auch nutzen kann. Also sieht man ja beim Smartphone auch, dass ganz viele Apps es da schon in dem Bereich gibt.
Genau. Und dann gehen wir nochmal zurück zum Thema Microsoft, nämlich Windows 11 ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Ich meine 2021 ist Windows 11 auf den Markt gekommen. Und im Oktober wird es für einige Windows 11 Versionen die letzten Updates geben. Also wenn ihr noch nicht auf der aktuellen Version seid, die ist 23H2, das ist die aktuelle lauffähige finale Version, dann solltet ihr auf jeden Fall mal updaten, es sei denn, ihr habt irgendeinen bestimmten Grund, dass ihr das nicht machen wollt, weil dann gibt es demnächst keine Sicherheitsupdates mehr, letztmalig am 8. Oktober, also nicht mehr so lange hin. Genau, in 3 Monaten gibt es die letzten Updates, zum Beispiel für die Version 21H2 und 22H2. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal die Windows-Update-Funktion bemühen.
Ich glaube, dass viele viele Digital Signages noch mit alten Windows-Versionen rumlaufen, die keine Updates nicht gemacht haben und auch wahrscheinlich nicht bekommen werden.
Aber bestimmt sind viele auch noch mit Windows 7 unterwegs.
Die Deutsche Bahn nicht letztens irgendwie einen NT-Entwickler gesucht oder einen NT-Workgroup? Also irgendwas war da.
Ja, irgendwie sowas. Irgendwas aus den 90ern. Ja, das stimmt.
Wo man keinen mehr findet.
Ja, also auf jeden Fall die Update-Funktion bemühen, aber eigentlich hat man die ja immer automatisch aktiviert. Ne? Ja. Ich wüsste gar nicht, warum ich das deaktivieren sollte. Naja.
Apropos, beim nächsten Thema sehe ich gerade, es ist ja auch die Zeit, Google Podcasts wurde eingestellt. Sehr, 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 sehr schade.
Das stimmt, war eine schicke App.
War super und jetzt ist es ja weg und wohin bist du umgezogen?
Ich benutze Pocket Casts, aber schon vorher, weil ich die App wirklich gut finde. Ich benutze die kostenlose Variante, aber es gibt auch eine Bezahlvariante. Da bin ich immer am Überlegen, drauf umzusteigen, weil man da noch schöner seine Podcasts sortieren kann und man kann die auch dann mit der Cloud synchronisieren und so weiter. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, und was benutzt du?
Aktuell tatsächlich habe ich Google Podcast genutzt, weil auf Android und iOS war es dann immer halt synchron. Dann habe ich in der Zwischenzeit in der Übergangsphase wieder Apple Podcast genutzt, aber dann hatte ich es auf dem Android nicht und jetzt nutze ich gerade YouTube Music.
Ja, das ist ja der direkte Nachfolger.
Genau, wo quasi auch die Podcasts. Und das funktioniert tatsächlich auch mit dem, wo habe ich zuletzt aufgehört und höre mit einem anderen Gerät weiter. Also bin ich erstmal so zufrieden, auch wenn es ein überfrachtet ist und halt nicht rein Podcast, sondern halt eigentlich so eine alles ist.
Ja.
Aber ich komme damit erstmal zurecht.
Okay, ich werde es auch mal ausprobieren. Ich habe auch noch gar nicht gecheckt, ob Logbuch Digitalien abrufbar ist. Hast du das schon getestet? Oder können wir jetzt gerade parallel mal machen? Kannst du ja mal gucken.
Müsste eigentlich sein.
Müsste eigentlich sein.
Ich habe meine Abos alle rübergenommen, von daher müsste es sichtbar sein.
Genau, ist ja über RSS-Feed. Dann vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis: Logbuch Digitalien läuft nicht nur im Radio alle 4 Wochen, sondern uns gibt es auch als Podcast unter logbuch-digitalien.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie Christian gerade bestätigt hat, auch bei YouTube Music sind wir da. Da fällt mir gerade ein, da muss ich dann unsere Webseite mal aktualisieren, weil da haben wir noch das Logo von Google Podcasts. Ja, und dann gibt es was Neues von Spotify. Ist ja auch eine beliebte Podcast-App geworden, ja gerade seit der Corona-Pandemie. Ne? Da haben die das eingeführt, glaube ich, diese Podcast-Funktion.
Naja, ja, und ich glaube auch, viele kennen es halt, weil ist die ja, waren das nicht die ersten, die mit diesen Exklusiv-Podcasts angefangen haben? Hier genau. Gemischtes Hack war dann irgendwann nur noch bei Spotify zu hören und diese Onlys.
Genau. Was natürlich auch kritikwürdig ist mit diesen Exclusives, ne, weil Podcasting an sich basierte immer auf RSS-Feeds und das war eine sehr offene Gemeinschaft und dadurch wird das halt so ein bisschen in Anführungsstrichen kaputt gemacht. Aber Podcast ist eben beliebt und jetzt könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel Logbuch Digitalien auf Spotify hört, auch die Episoden kommentieren. Das gab es ja vorher eigentlich noch in gar keiner Podcast-App, oder?
Doch, ich glaube, bei Apple Podcast gab es das schon, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, man konnte Kommentare über den Podcast an sich schreiben, aber nicht über einzelne Episoden.
Ach so, ja, nee, das stimmt. Das gab es dann nicht.
Genau, so wie ich das verstehe, kann man einzelne Episoden kommentieren und das ist wirklich vielleicht ein ganz interessanter Ansatz. Gerade wenn ihr jetzt beim Hören Nachfragen habt, könnt ihr da einen Kommentar schreiben und dann können wir das moderieren und dann vielleicht in der nächsten Ausgabe darauf eingehen.
Bitte lieber per Instagram oder anderen, da muss ja nochmal was gucken.
Das stimmt. Ja, Audio ist ja generell angesagt, Hörbücher ja auch. Du hörst auch Hörbücher oder bist du eher der Buchleser?
Beides, aber ich habe tatsächlich, ich glaube, du willst auf Audible raus.
Genau.
Ich habe tatsächlich auch einen Audible-Account, aber ich kündige den immer, warte und dann kommen sie ja meistens mit so einem Angebot um die Ecke.
Ja, genau.
Also, weil wer 9,99 € im Monat zahlt, ist selber schuld. Ich hatte jetzt wieder ein halbes Jahr lang für 4,95 € und dann habe ich nicht aufgepasst und zack, bumm, war das erste Guthaben wieder für 9,99 € drin. Da ist mein Kündigungsdaumen wieder aktiv geworden. Also aktuell nicht, aber ich warte.
Ja, so ging es mir aber auch. Ich habe auch vergessen zu kündigen und zweimal haben sie sogar 9 € irgendwas abgebucht. Aber jetzt beim Prime Day, wir haben ja schon zu Beginn der Sendung drüber gesprochen, da haben Prime-Nutzer und Amazon-Nutzer wieder die Möglichkeit, 3 Monate gratis Audible zu testen. Also das ist jetzt wieder so eine Gelegenheit, vielleicht mal wieder sein Audible-Abo zu aktivieren, wenn man zu dem erlesenen Benutzerkreis gehört. Ich glaube, jeder kann das nicht nutzen.
Ja eben, und dann denke ich, nee, ich warte. Sie kommen. Audible kommt ganz sicher auf euch zu. Macht euch keine Gedanken. Es dauert nur. Und es ist genauso wie Wheatley. Die werden dann auch irgendwann weich und kommen wieder mit 99 Cent um die Ecke.
Und oft ist es im Kündigungsprozess auch so, dann wird einem noch ein extra Guthaben angeboten im Kündigungsprozess. Ja, genau. Ja. Also man kommt eigentlich gar nicht drum rum, manche Dienste kostenlos zu bekommen. Ne? Genau. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Kostenpflichtig ist aber seit eh und je Netflix. Und manche, die wollen vielleicht noch ein bisschen günstiger Netflix gucken und haben noch das Basis-Abo mit SD-Qualität. Ja, den wird aber jetzt nach und nach leider gekündigt.
Fände ich sowieso spannend. Also ich finde, da könnte man eine eigene Sendung draus machen, diese Philosophie 8K, 4K Fernseher, Ultra, UHD und ähnliches. Aber selbst die Tagesschau wird nur in HD ausgesendet.
Ja, 720p.
HD, nicht mal Full HD. Ja. Also wo wir einfach diesen riesen Gap zwischen technischer Innovation und Weiterentwicklung haben. Mhm. Aber die ganzen Formate sind gar nicht darauf angepasst. Also um 4K gucken zu können, musst du Blu-ray gucken, oder? Also es gibt ja nichts anderes.
Die beste Qualität hat man auf Blu-ray, genau.
Ja. Aber ich habe gar keinen Blu-ray-Player. Ich habe nicht mal meinen DVD-Player.
Ja, und die 4K-Player weiß ich auch nicht. Die sind auch rar gesät, glaube ich. Ne? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Und die Discs sind ja auch relativ teuer, wenn man sich die 4K-Filme anguckt. Genau. Ja, also alles so ein bisschen schwierig. Und die Preise werden immer weiter erhöht bei den Streaming-Anbietern. Und wie bei Amazon haben wir auch schon drüber gesprochen. Jetzt, obwohl man für bezahlt mit Werbeunterbrechungen, ne? Genau.
Ja, wobei, also ich würde ja so sagen, ich glaube, Leute, die auch bei Amazon kaufen, die viel kaufen, die haben halt Prime. Und da ist die Mitgift, sag ich mal, auch Prime Video oder Prime Music so anteilig. Aber ich glaube nicht, dass jemand das rein nur kaufen würde, oder ich kenne zumindest keinen, weil er diese Videostreaming-Plattform so toll findet.
Ja, das stimmt, ja. Naja, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin ja immer noch der Verfechter von physischen Medien, aber wie ich jetzt gelesen habe, Sony will keine DVDs und Blu-rays mehr herstellen. Die waren ja eigentlich immer Pionier auf diesem Feld der optischen Medien, haben das ja mitentwickelt alles. Ja, und die wollen sich jetzt zurückziehen aus diesem Geschäft.
Also ich habe beim letzten Umzug hunderte von CDs weggeworfen.
Wirklich?
Ja. Also erstmal waren Hüllen schon kaputt, zweitens habe ich gedacht, was will ich damit? Die für einen Euro bei Momox reinzustellen oder ähnliches, das ist halt einfach ein Trägermedium, wo ich so denke, nee, warum? Und ich krieg ja keine Schrankwände mitgeliefert, weil irgendwo musst du den Scheiß labern.
Genau, Platz nimmt das weg. Aber die Qualität ist immer noch unschlagbar. Die beste Qualität hast du auf CD nach wie vor, Christian.
Ja, das mag sein, aber ich habe ja gar keine Zeit, mich da hinzusetzen vor dem CD-Player und Musik zu hören.
Du musst es genießen. Vorhin haben wir ja schon den ersten App-Tipp zum Besten gegeben, die Microsoft Power Toys. Aber jetzt wollen wir euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren richtigen App-Tipp. Christian, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe eine Android-App diesmal dabei, die heißt Vertrauenswürdige Kontakte. Das heißt, ihr könnt dort Kontakte, also es ist eine Google-App übrigens, kommt aus dem Hause von Google. Ihr könnt Kontakte hinterlegen, die praktisch ja euren Standort bekommen können und oder anfragen können. Also es ist gerade so für das Thema, wer Kinder hat oder Eltern hat ich will jetzt nicht sagen, sie überwachen möchte, aber wo es immer so um das Thema geht, so ein bisschen mehr Sicherheit, abends nach Hause kommen etc. pp. Da gibt es ja zig Lösungen, wo man halt auch gerade Frauen dann irgendwie mit einer Hotline telefonieren können oder mit einer App chatten können. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da gibt es halt seit Jahren schon etwas aus dem Hause Google und es sind die vertrauenswürdigen Kontakte.
Probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ich habe auch was dabei. Ich habe den KI-Kompass gefunden. Da kann man KI-Modelle miteinander vergleichen. Findet ihr in den Shownotes. Unsere nächste Sendung hört ihr in genau 4 Wochen am 6. August. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.